Ja, wir haben ja so eine kleine Reihe im Moment, drei Geschenke für dich. Und wir hatten bereits das Geschenk der Freude, das Geschenk der Freiheit und heute, Ulrike hat es schon gesagt, das Geschenk des Friedens. Weihnachten, das ist so das Fest des Friedens und der Versöhnung, so wird es jedenfalls häufig angepriesen. Und viele sehnen sich ja nach Frieden, nach Versöhnung, Ruhe statt Streit, nach wiederhergestellter Ordnung. Gibt es eigentlich irgendwas, was wir nötiger brauchen als das? Gibt es etwas, was uns mehr erschrecken könnte als die Bedrohung, dass uns der Friede geraubt wird? Wenn man schon auf dem Gang den Chef toben hört, ne, weil ihm irgendetwas nicht passt und man ahnt, gleich kommt er in mein Büro gestürmt, dann ist der Frieden vorbei. Ihr kennt das vielleicht, ne? Das erschrickt einen. Oder wenn auch der zweite Elternteil im Sterben liegt und man ahnt, dass es unter den Geschwistern nicht gut gelingen wird, im Frieden mit dem Erbe umzugehen. Oder wenn die Nachrichten von Anschlägen auf Weihnachtsmärkte berichten und man sich fragt, ob es dieses Jahr überhaupt einen friedlichen Weihnachtsmarktbummel geben wird. Wenn man so die Proteste anschaut, die an sich ja nicht unberechtigt sind. Und wenn man sieht, wie sie in Gewaltexzesse ausarten und sich zunehmend so auch der Eindruck aufdrängt, dass Gewalt und Unfrieden nicht nur Probleme ganz ferner Länder sind, sondern ganz nah bei uns. Wenn wir von Krieg und Leid überall in der Welt hören und uns fragen, wann das alles auch uns erreicht. Der Friede ist bedroht. Und ich denke, ihr kennt solche Sorgen und solche Gedanken. Im Alten Testament, als da vor circa 2700 Jahren der Messias angekündigt wird, da kennzeichnen ihn drei Ehrentitel. Und ich lese uns diese Stelle mal vor, Jesaja 9, Verse 4 bis Anfang von 6. Und ich muss das einfach in der Luther-Übersetzung tun, weil sie so schön poetisch ist. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seiner Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Jesus ist der Fürst des Friedens. Was passiert, wenn wir an Weihnachten das Geschenk des Friedens geschenkt bekommen? Was kann geschehen, wenn wir das Geschenk der Versöhnung annehmen? Wenn wir heute also das Geschenk des Friedens einmal auspacken, dann entdecken wir, dass es sogar drei Teile hat. Drei Geschenke der Versöhnung, wenn man so will, drei Geschenke des Friedens. Das erste ist Frieden für uns. Jesus will uns Frieden mit Gott schenken. Und hier liegt die Betonung zunächst einmal auf diesem uns. Hinter allem Unfrieden auf dieser Erde, dem ganz banalen Konflikt in der Nachbarschaft, in der schrecklichen Auseinandersetzung in der Ehe, die sich vielleicht ihrem Ende nähert, dem Streit unter Geschwister, hinter der Verblendung, die zu Selbstmordattentaten führen, und auch hinter jedem Krieg irgendwo in dieser Welt, hinter all dem steht ein gestörtes Verhältnis zu Gott, unserem Schöpfer. Wer Gott nicht ehrt, kann Frieden nicht halten. Und noch einmal muss ich den alten Propheten Jesaja zitieren, weil er den Nagel so auf den Kopf trifft. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Das ist nämlich die traurige Wahrheit. Ohne Gott haben wir keine Ahnung, wo es lang geht. Es ist die Aufgabe eines guten Hirten, die Schafe ans Ziel zu führen. Verliert das Schaf den Kontakt zum Hirten, dann geht es in die Irre. Und das ist unser Problem. Und das merken wir an ganz vielen Stellen. Das merken wir zum Beispiel daran, dass der ganze Fortschritt, den wir uns so mühevoll erarbeitet haben, sich schließlich sogar gegen uns wendet. Wir zerstören unseren Planeten, während wir daran bauen, unsere Lebensumstände immer schöner zu machen. Da ist doch irgendwas schief. Der Krieg mit Gott, der ja unausgesprochen bleibt, gar nicht wahrgenommen, vielleicht sogar ignoriert, der macht uns das Leben schwer. Er lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Ungeduldig, weil nichts schnell genug geht, treiben uns Arroganz und Ignoranz. Sie machen uns taub gegenüber aller göttlichen Korrektur. Die Bibel findet zum Teil sehr klare Worte für das, was Tatsache ist. Also ich würde mich das manchmal in der Predigt oder auch in einem Gespräch nicht trauen, das so zu sagen, wie die Bibel das manchmal auf den Punkt bringt. Und deshalb ist es gut, wenn ich einfach mal auch nur zitieren darf. Ja? Und ich darf gerade mal zitieren. Paulus sagt es so schön. Er beschreibt das Dilemma, was es heißt, auf Dauer ohne Gott zu leben. Hört selbst. Galater 5, Verse 19 bis 21. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Das ist ziemlich deutlich, oder? Klare Worte. Offensichtlich ist da ein tiefer Graben, der uns von Gott trennt. Wir unternehmen alles, um glücklich zu sein. Unsere ganze Energie gilt diesem Thema, aber ohne Gott schaffen wir es nicht. Und wie kann man auch glücklich sein, wenn man ihn nicht kennt? Die Quelle des Lebens. Wenn wir versuchen, den Zugang zum verlorenen Paradies zu erzwingen, dann werden wir scheitern. Mancher Philosoph, mancher Sektenführer oder Religionsstifter, mancher Konzernchef, mancher Politiker, Herrscher, Diktator, sie alle haben das schon versucht. Alle Paradiese auf Erden haben sich letztlich als minderwertig erwiesen. Und so wird es auch bleiben. Denn es gibt nur einen, bei dem das Paradies zu finden ist. Und das ist der, der es erfunden hat. Der Gott, der seine Friedensherrschaft aufgerichtet hat, indem er ein Kind wurde. Der Wunderrat. Gott Held. Ewig Vater. Friede Fürst. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19 heißt es, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat der Welt ein Friedensangebot gemacht. Aber dieser Frieden, der kann nicht von der ganzen Menschheit so pauschal als kollektiv geschlossen werden. Es ist ein Frieden, der sich Mensch für Mensch ausbreitet. Mensch für Mensch, die erkennen, dass sie eine Lösung für ihre Sünden und ihre Trennung von Gott brauchen. Die an der richtigen Stelle nach dem Paradies suchen, an der richtigen Stelle. Die sich Gott mit ihrer Sehnsucht nach Frieden anvertrauen. Und deshalb hat das Geschenk des Friedens einen zweiten Teil, Frieden für dich. Und jetzt liegt die Betonung einmal auf der ganz individuellen Ansprache. Du bist gemeint. Jesus will dir Frieden schenken. Weihnachten bekommt erst so richtig einen Wert, wenn ich verstehe, was Weihnachten mit mir zu tun hat. Nicht nur so allgemein. Weihnachten, das Fest der Versöhnung und des Friedens. Nicht nur so Friede, Freude, Weihnachtskekse. Nein, was hat Weihnachten mit mir zu tun? Mit mir persönlich. Wie komme ich in den Genuss des Friedens? Nun, eins ist ganz klar, indem ich aufhöre zu verhandeln, indem ich endlich zugebe, Gott, du hast gewonnen. Nimm mein Leben, es soll dir gehören, vergib mir meine Sünde, ich will Frieden mit dir. Ich will endlich Ruhe in meinem Gewissen. Wer solch einen Schritt bisher noch nicht gegangen ist, für den könnte dieser Advent zum Advent seines Lebens werden. Dafür ist Jesus in diese arme Welt gekommen. Dafür hat er sein Leben gelassen, dass du Frieden findest. Als am heiligen Abend die Hirten auf dem Feld vor Bethlehem von dem Jubel der Engel überrascht werden, da hören sie eine Botschaft, die alles verändert. Und wie schon an den letzten Sonntagen wollen wir sie auch heute noch einmal hören. Lukas 2, Verse 9 bis 11, bis 14. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen, zu den Hirten. Und Gottes Licht umstrahlte sie, und die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Habt es doch mal gehört. Mit Jesus ist der Retter in die Welt gekommen. Er bringt der Welt Frieden. Und ich tue das ja immer wieder und ich tue es auch heute. Und ich tue es gern, aber auch mit Ernst, denn es ist mir ernst. Hast du Frieden mit Gott geschlossen? Das frage ich dich. Hast du Frieden mit Gott geschlossen? Willst du das überhaupt? Und wenn diese Frage noch nicht geklärt ist in deinem Leben, dann lade ich sie ein, sie heute zu klären. Ein für alle Mal. Nimm das Geschenk doch an, das Gott dir gibt. Das Gott dir in Jesus Christus gemacht hat. Nimm es doch an. Und es ist wirklich ein Geschenk, übrigens. Das heißt, du kannst dazu gar nichts tun. Du musst gar nicht erst irgendwie besser werden oder irgendetwas Besonderes beachten. Aber doch lässt Gott etwas zu, weil er dich achtet in deiner Persönlichkeit. Er gesteht dir zu, dass du dich entscheidest, ob du das Geschenk annimmst oder nicht. Das ist dein Part. Den nimmt er dir nicht ab. Ich kann nur einladen, nur anbieten. Das Geschenk annehmen, das musst du selbst tun. Du zögerst, bist nicht sicher, ob das alles so stimmt, bist nicht sicher, ob Gott es wirklich gut mit dir meint. Für mich ist Weihnachten das schönste Fest im Jahr, sogar irgendwie wichtiger als Geburtstag. Und obwohl ich ja jetzt als Pastor an Heiligabend zu arbeiten habe, ist dieser Tag doch immer irgendwie besonders schön. Aber eine Schwierigkeit habe ich mit diesem Fest und die wiederholt sich auch jedes Jahr. Jedes Jahr überlege ich neu, was schenke ich jetzt meiner Frau? Worüber würde sie sich freuen? Letztlich ist es ja die Frage, was ist sie mir wert? Und da korrespondiert jetzt mein Empfinden nicht so ganz mit der Dicke meines Geldbeutels. Und so bleibt mir jedes Jahr nur irgendwie zu hoffen, dass ihr es durch mein kleines Geschenkchen hindurch irgendwie spürt. Übertragen wir das. Fragen wir doch an Weihnachten Gott, was bin ich dir eigentlich wert? Womit willst du mich Weihnachten beschenken? Und die Antwort, ihr Lieben, die ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Das kann man kaum in Worte fassen. Gott gibt uns alles. Das Wichtigste, sich selbst. Er gibt es für dich und für mich. Und jetzt kommt dieser berühmte Vers aus dem Johannesevangelium, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, also dich und mich, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Was soll man da jetzt noch sagen? Wenn die Sprache der Liebe Gottes dein Herz nicht erreicht, dann werden meine dürren Worte das auch nicht tun. Gott gibt das größte Geschenk, das er geben konnte. Und jetzt wartet er auf deine Reaktion. Ob du es annimmst oder ausschlägst. Jesus kommt. Und damit will Gott uns Freude schenken und Freiheit und Frieden. Freust du dich über dieses Geschenk? Lässt du dich ein auf ein fröhliches Fest? Willst du in die Freiheit treten, Lässt du dir Frieden schenken? Nimmst du das Geschenk an? In der Bibel wird das mit einem ganz feinen Bild ausgedrückt. Gott steht vor der Tür und er klopft an. Das ist bezeichnend. Er könnte ja, weil er Gott ist, die Tür auch einfach aufmachen. Schwupps, drin ist er. Aber so macht er es nicht. Weil er dich eben respektiert und dich liebt. Gott steht vor der Tür und klopft. Er verschafft sich nicht gewaltsam Eintritt. Er klopft und wartet. Und womöglich sitzt hier heute Morgen der eine oder der andere, bei dem Gott schon ziemlich lange klopft. Es ist erstaunlich, welche Geduld Gott mit uns hat, dass er das so mit sich machen lässt, dass er nicht einfach weggeht. Er klopft immer wieder an die Tür unseres Lebens und wartet. Und ich denke, er klopft jetzt auch hier vielleicht bei dem einen oder anderen. Und ich frage dich, wann machst du denn auf? Vielleicht hast du es noch nie ernsthaft in deinem Leben gebetet dafür, dass du Frieden mit Gott bekommst. Dass du endlich mit gutem Gewissen sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes. Bete doch dafür. Ich lade dich ein. Du kannst Gott ganz einfach bitten. Ganz einfach so. Und wenn dir so irgendwie die Worte gänzlich fehlen, dann kannst du auch ein altes Kindergebet nehmen. Ich bin klein, mein Herz mach rein. Es soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Darum geht's. Es geht gar nicht um mehr. Bete einfach und nimm das Geschenk an. Und jetzt kommt noch ein dritter Teil dieses Friedensgeschenks. Jesus will dir Frieden schenken mit deinem Nächsten. Sobald wir Frieden mit Gott geschlossen haben, können wir als Friedensstifter leben und wollen auch als Friedensstifter leben. Wir erleben Versöhnung und wir werden zu Menschen, die Versöhnung stiften. Gottes Geist schenkt den Kindern Gottes eine Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung. Eine ganz einfache Frage kann uns hier auf die richtige Spur bringen. Willst du Gottes Segen für dein Leben? Machen wir mal so die Probe. Mal die Hand hoch. Wer will Gottes Segen für sein Leben haben? Wer will Gottes Segen für sein Leben? Ich gucke jetzt nicht, wer jetzt nicht die Hand hebt. Also das einfach nur mal so für euch, ja, dass ihr euch das mal spürt. Ja, doch, will ich. Ja, ich will Gottes Segen für mein Leben. Willst du Gottes Segen für deine Familie, für deine Karriere, für deine Entscheidungen? Ja, natürlich will ich das. Dann hören wir noch einmal, was Jesus sagt. Matthäus 5, Vers 9. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Das ist jetzt vielleicht eine etwas überraschende Übersetzung. Wir haben es anders im Ohr, diese Seligpreisung. Ich lese es nochmal. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Aber darum geht es doch im Kern, so wie das hier wiedergegeben wird. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen. Die Friedensstifter, die sind glücklich zu preisen. Und ihnen merkt man die Ähnlichkeit mit Gott an. So sehr, dass sie Kinder Gottes genannt werden. Könnte es sein, dass so manche Not deines Lebens schlicht und ergreifend da seinen Ursprung hat, wo du unversöhnlich bist, unversöhnt lebst? Jesus sagt nicht, Gott segnet die, die den Frieden lieben. Er sagt, Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen. Ein alter Weisheitsspruch sagt wohl, der Friede stellt sich niemals überraschend ein. Er fällt nicht vom Himmel wie der Regen. Er kommt zu denen, die ihn vorbereiten. Friedensstifter kehren Probleme nicht unter den Teppich. Sie reden darüber. Friedensstifter üben keine Beschwichtigungspolitik. Es geht auch gar nicht darum, alles hinzunehmen und irgendwie so zum wandelnden Fußabtreter zu werden. Es geht darum, sich aktiv um Frieden zu bemühen. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18, da sagt die Bibel, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es an euch liegt. Wir werden das nicht immer überall hinkriegen, aber soweit es an uns liegt, haben wir diesen Auftrag und diese Herausforderung. Das ist etwas Aktives. Wir sind aktiv um die Beendigung eines Konflikts bemüht. wo er uns betrifft und wo wir beteiligt sind. Und das ist natürlich alles andere als bequem. Ganz klar. Es ist eine richtig schwere Aufgabe. Und wahrscheinlich haben jetzt viele von uns so eine Situation oder einen Menschen vor Augen, wo sie noch etwas offen haben. Und es sind wohl die schwersten Stunden in unserem Leben, wenn wir zu jemandem hingehen müssen und sagen müssen, du, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Lass uns Frieden schließen. Ja, es ist schwierig. Aber es ist allemal besser, als weiter in ungeklärten Verhältnissen zu leben. Versöhnung bedeutet das Ende der Feindseligkeit. Versöhnung bedeutet das Ende des sich aus dem Weg gehens. Es geht nämlich nicht, wenn echter Friede herrschen soll. Es geht nicht unter Ehepartnern, es geht nicht zwischen Kindern und Eltern, es geht nicht unter Kindern Gottes. Wir können einander nicht aus dem Weg gehen oder feindselig begegnen. Jetzt sagst du womöglich, das kann ich nicht. Ich bin so verletzt worden, da komme ich einfach nicht drüber weg. Da lese ich einfach mal jetzt eine Stelle aus dem Hiob-Buch im Alten Testament, Hiob 18, Vers 4. Vielleicht relativiert die so ein bisschen diese Empfindungen. Da heißt es, du zerfleischst dich ja nur selbst in deiner Wut. Soll die Menschheit deinetwegen diese Welt räumen oder ein Fels versetzt werden? Könnte es sein, dass wir uns selbst hin und wieder ein wenig zu wichtig nehmen und deshalb denken, das lässt sich nicht lösen? Was muss passieren, bis wir endlich begreifen, Unfriede mit Gott bringt Unfriede mit mir selbst und schließlich Unfriede mit den anderen? Oder andersrum, wo Unfriede mit anderen ist, da ist auch Unfriede mit Gott. Wer unversöhnt lebt, der lehnt das Geschenk der Versöhnung, dieses Geschenk Gottes, ab. So einfach ist es. Warum beten wir wohl im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen? Warum beten wir so? Warum steht ja im wichtigsten Gebet der Heiligen Schrift ausgerechnet diese Bitte? Wie wichtig muss Jesus das sein, dass er seinen Jüngern diesen Satz beigebracht hat? Als sie fragten, ne, wie können wir beten, wie sollen wir beten? Gott wollte, dass es uns im Bewusstsein ist und dass wir danach handeln. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Mal ehrlich, wer von uns kann es sich denn leisten, in unversöhnten Beziehungen zu leben? Unfrieden zehrt an den Nerven, nimmt uns die Freude am Leben. Es raubt uns den Schlaf in der Nacht. Unversöhnlichkeit schadet unserer Gesundheit, sogar nachgewiesenermaßen. Unversöhnlichkeit ruiniert Gemeinden. Unversöhnlichkeit schadet dem Reich Gottes. Einstmals blühende Kirchengemeinden sind heute nur noch ein Beweis dafür, dass Unfrieden alles kaputt macht. Sowas gibt es. Ein Pastor erzählte, dass er viele Jahre lang um Erweckung betete. Aber es kam keine. Und schließlich rief er in seiner Verzweiflung die Gemeinde zusammen und sagte, ich habe alles getan, was in meinen Kräften steht. Es liegt jetzt an ihnen, über ihr Verhältnis zu Gott nachzudenken. Starker Tobak. Aber da stand ein grauhaariger Ältester auf, der in der Gemeinde sehr angesehen war. Er sagte, Herr Pastor, ich wundere mich nicht, dass es keine Erweckung in dieser Gemeinde gibt. Es wird so lange keine geben, bis Bruder Müller und ich wieder miteinander reden. Und vor all den anwesenden Leuten ging er den Gang entlang bis dorthin, wo der Mann saß, und sagte zu ihm, Herr Müller, vergeben Sie mir. 10 Jahre haben wir nicht miteinander gesprochen. Schließen wir doch Frieden miteinander. Das taten sie dann auch. Und er ging darauf zurück und begrub seinen Kopf zwischen seinen Händen. In der großen Stille, die eingetreten war, erhob sich ein anderes, angesehenes Gemeindemitglied. Während 20 Minuten erhob sich einer nach dem anderen, Frauen wie Männer, und brachten Dinge mit anderen in Ordnung. Da kam der Geist Gottes herab wie ein mächtig rauschender Wind. Die Erweckung war da. Ihr Lieben, ich wünsche mir auch Erweckung. Und ich will gar nicht euch die Schuld geben. Ja, also das will ich nicht, dass ihr das hört. Vielleicht liegt es ja auch an mir, dass wir noch keine Erweckung erlebt haben. Aber das möchte ich euch und uns alle doch bitten. Prüft euch und euer Verhältnis zu Gott und zu eurem Nächsten. Prüfen wir uns selbst und unser Verhältnis zu Gott und unserem Nächsten. Wie gehen wir mit dem Geschenk der Versöhnung um, dem Geschenk des Friedens? Heute feiern wir das Abendmahl miteinander. Es ist ein Mahl, zu dem wir als Sünder eingeladen sind. Es gibt uns ja gar nicht anders als so, als Sünder. Und doch ist das Abendmahl immer auch ein Prüfstein. Lebe ich versöhnt? Bemühe ich mich um Frieden? Wie ist mein Verhältnis zu meinem Nächsten? Lasst uns versöhnt zum Tisch des Herrn treten. Denn dafür wurde Jesus geboren und dafür ist er gestorben und auch auferstanden, um uns Frieden zu bringen. Und deshalb lasst uns noch eine kurze Zeit der Stille jetzt haben. Diese Zeit kannst du nutzen, um zu beten. Du kannst Jesus um Vergebung bitten, vielleicht zum allerersten Mal, und auf diese Weise sein Geschenk für dich persönlich annehmen. Oder vielleicht auch wieder, weil dir bewusst ist, wo du Vergebung brauchst. Vielleicht fasst du in dieser stillen Zeit auch den Entschluss, zu jemandem hinzugehen und genau das zu tun, was wir gerade gehört haben, Frieden stiften. Und vielleicht dankst du Jesus in der Stille auch einfach einmal von Herzen dafür, dass er bei dir angeklopft hat und dass du ihn gefunden hast, dass du bei ihm Frieden gefunden hast. Lass uns still werden vor Gott. Und dann so nach einer gewissen Zeit können die Musiker mit uns das nächste Lied anstimmen, einfach so ein Lied zur Ehre Gottes. Wir werden still.